Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool. In dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf und mit dieser Person dann spreche über die Arbeit und das Leben drumherum. Heute darf ich eine Person begrüßen, die eine ganz große Leidenschaft mit einem ganz besonderen Spiel verbindet. Und zwar ist es Christian Tod, der Zeit seines Lebens, also er lebt weiterhin, aber Zeit seines Lebens, viel und gerne Zeit verbracht hat mit Age of Empires 2, den großen oder einen der großen Klassiker des Echtzeit-Strategiespiel-Genres, in dem man ganz unterschiedlichste Kulturen grob aus der mittelalterlichen Epoche aus der ganzen Welt von Japan bis Südamerika in den Echtzeitkampf gegeneinander führen darf. Er hat sich damals 1999 als Kind noch verliebt in dieses Spiel. Er hat seine ersten LAN-Partys mit diesem Spiel erlebt. Er hat später als junger Erwachsener auch mal versucht, kompetitiv eine kleine Karriere aufzubauen oder zumindest den ein oder anderen Pokal an sich zu reißen. Und schließlich führte diese Leidenschaft vor einigen Jahren zur Gründung eines Age of Empires 2 Podcasts namens Start the Game Already. Auch verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und Start the Game Already, natürlich eine Anspielung auf den berühmten Ausruf, den man in einer Multiplayer-Lobby von Age of Empires 2 loswerden kann, wenn der Admin zögert, ein Spiel zu starten. Christian habe ich eingeladen und mit ihm mal über diese ganz große Leidenschaft Age of Empires gesprochen, wie er genau an dieses Spiel kam und wie es sein kann, dass ein solches Spiel ihn schon sein Leben lang begleitet, berührt und auch beeinflusst bei einigen seiner beruflichen Entscheidungen und auch was die Ausgestaltung seiner Freizeit angeht. Hochinteressant, nicht zuletzt auch deswegen, weil ich den Podcast von Christian wirklich gerne höre. Start the Game Already hat das ein oder andere sehr interessante Format, das ich so woanders noch nie gehört habe. Auch darüber werden wir in unserer Unterhaltung sprechen. Und dann machen wir noch einen Ausflug zu einem besonderen Teil von Christian Tods Leben, nämlich seinem beruflichen Teil. Er ist nämlich nicht nur Christian Tod, sondern auch Dr. Christian Tod. Er arbeitet heute als Postdoc am Institut für Erziehungswissenschaften der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, ist also fachlich unterwegs in der Welt der Medienpädagogik, auch der Psychologie, und er arbeitet zum Beispiel auch mit Studierenden pädagogische Konzepte für den Schulunterricht, in dem auch Videospiele eine Rolle spielen dürfen. Hochinteressant, so findet er auch immer wieder den Weg, beruflich über Age of Empires 2 zu sprechen, und all das haben wir zusammengepackt, um über diese Faszination an diesem Titel uns zu unterhalten. Übrigens, ein Gespräch, das mir alles andere als schwer fiel, denn auch ich verbinde mit Age of Empires 2 eine große Leidenschaft, vielleicht nicht ganz so groß wie die von Christian Tod, aber nichtsdestotrotz, 1999, darüber werden wir uns auch unterhalten, habe ich ebenfalls dieses Spiel direkt zum Release für mich entdeckt, damals als 10-jähriger Bub. Und viele Jahre später, nämlich im Juni 2025, da möchte ich kurz darauf hinweisen, also letztes Jahr, habe ich einen ganz tollen Podcast, wie ich finde, produziert, gemeinsam mit dem Historiker Andreas Moizzi alias Coppelius, der auch als historischer Berater mittlerweile in der Spielebranche arbeitet. Und wir beide haben im Juni letzten Jahres einen Podcast aufgenommen, in dem wir durch das 130 Seiten dicke Handbuch von Age of Empires 2 blättern und uns unter anderem die Frage stellen, welche Beziehung dieses Spiel denn zur historischen Geschichte tatsächlich einnimmt, wie das Gefühl vermittelt werden soll, ein historisch authentisches Spielerlebnis anzubieten und so weiter und so fort. Es war ein wundervoller Podcast, der ist Teil des Steady-Podcast-Programms von Okay Cool, das sich öffnet für alle, die Okay Cool bei Steady mit einem 5-Euro-Abo oder auch mehr unterstützen. Einen Link findet ihr in der Folgenbeschreibung, könnt ihr euch ja mal angucken. Kann man auch jederzeit kündigen, aber wer will das schon? An dieser Stelle eine Empfehlung für meine eigene Arbeit. So, und damit würde ich sagen, rutschen wir rein in dieses wirklich tolle Gespräch mit Christian Tod. Ich habe das sehr genossen. Wir kannten uns vorher nicht, aber das hört man dem Gespräch nicht an. Umso schöner war es. Viel, viel Spaß. Ich habe zur Aufnahme geschleppt und ich bin froh, dass man es nicht sieht. Unterhalb des Ausschnitts, den du sehen kannst, einen also wirklich fies aussehenden Joghurtfleck. So, jetzt wirst du dir denken, warum erzählt er jetzt davon? Das ist, wir sind wegen was anderem hier. Aber ich möchte das kurz mit dir teilen. auch weil mein Gehirn nach diesem längeren Tag jetzt schon ein bisschen gebraten ist, aber mir ist das wichtig. Ich stand hier und wusste, wir haben unsere Aufnahme um Viertelstündchen verschoben, aus Arbeitsgründen, alles cool. Und dann dachte ich mir, in einer Viertelstunde schaffe ich ja easy noch einen Joghurt mir reinzudrücken. So, und dann stellte sie heraus, kein Joghurt mehr im Haus. Ich bin innerhalb der Viertelstunde runtergelaufen zum Kiosk, habe mir einen Joghurt gekauft, musste mir einen Bleistift dazu kaufen, weil er sonst keine Kartenzahlung angenommen hätte, unkommentiert, hochgelaufen, habe den Joghurt im Stehen gegessen und dann ist mir dieser Riesenfleck auf den Pulli gefallen und jetzt, das können wir gerne auch als Einstiegsfrage an dich nehmen, um dich als Menschen mal näher kennenzulernen, stand ich vor dieser großen Frage, Chris. Lass ich den Fleck drauf und dann ist eindeutig erkennbar, es ist ein Joghurtfleck, oder wische ich den so dumm mit Wasser weg, und du kennst das von allen möglichen Flecken, dann hat man diesen tief dunklen Riesenfleck auf dem Pulli und kein Mensch weiß, woher der kommt. So, meine Frage an dich zum Einstieg, herzlich willkommen. Wie hättest du dich verhalten? Meine ich ganz ernst.
Also ich kann dir da eine ganz konkrete Antwort von letzter Woche geben.
Nein, dasselbe ist dir auch passiert.
Nicht ganz so absurd, aber ich war halt bei der Arbeit und ich hatte irgendein Projektmeeting. Und vor dem Projektmeeting hatte ich so 5 Minuten Zeit. Und ich dachte mir, okay, schnell noch irgendwas essen. Hat mir morgens vom Bäcker so ein Brötchen geholt. Und, ach genau, und als Nachtisch hatte ich ein kleines Schokocroissant. Und wie das so ist, die haben oben dann so ein bisschen Schokolade als Überzug, das kennst du bestimmt. Ja. Und dann habe ich das gegessen und dann gehe ich zum Meeting. Und auf dem Weg zum Meeting sehe ich, fuck, ich habe da so ein bisschen Schokolade auf der Hose. So kann ich jetzt nicht ins Meeting gehen. Und dann bin ich noch schnell an der Tür vorbei Richtung Toilettengang zum Bad und dachte, wische ich es schnell weg. Aber habe ich da so mit dem Finger gemacht, hat nicht so gut geklappt. Außerdem hast du ja einen nassen Fleck dann da. So, was mache ich? Greife zu diesen Papiertüchern, mit denen du dir die Hände abtrocknen kannst, und reibe das so ein bisschen weg. So halb zum Trocknen, halb zum Wegreiben. Was passiert? Dieses Tuch, das färbt ab. Jetzt habe ich da nicht diesen Schokofleck, sondern so einen braunen Fleck an der Hose. Das sieht ja noch viel besser aus. Also das ist, was ich so mache.
Furchtbar, das ist ja noch viel schlimmer als das, was ich beschrieben habe. Mein Gott, dazu aus der Reihe eine letzte Sache noch. Das sei noch erlaubt, gebannt quasi für die Ewigkeit auf die Kassette. Ich habe das, glaube ich, noch nicht mit vielen Menschen geteilt und du gehörst jetzt zu diesem engsten Kreis. Vor langer Zeit, also es ist wirklich schon lange her, Jahre sagen wir hier, war ich auf einer Date-Situation und ging, und jetzt pass auf, körperliche Schmerzen, wir waren Abendessen oder irgendwie sowas, und dann bin ich zum Klo gegangen, direkt zu Beginn des Abends, ne, habe das Klo benutzt und dann habe ich Hände gewaschen, und es ist der Klassiker passiert, das Waschbecken Wasser sprudelte exakt auf Hosen Gürtelhöhe, sage ich mal, frontal, auf mich drauf und hatte jetzt diesen riesen Wasserfleck. Und dann habe ich das getan, was das einzige Richtige ist, Ausfall aus der Burg, apropos, da kommen wir später zu, ich habe noch mehr Wasser auf die Hose gemacht, damit eindeutig klar ist, das Wasser kommt vom Waschbecken.
Ja, so. Weise Entscheidung.
War ein kurzer Abend, aber es ist in Ordnung. So, also, jetzt sind wir angekommen, aber auch ehrlich gesagt noch nicht bei dem Thema, warum wir uns eigentlich treffen, nämlich über eines der besten Spiele der ganzen Welt zu sprechen und vor allem deine Beziehung zu diesem Spiel und das ganze Drumherum, was du dir dazu aufgebaut hast. Vorher eine Frage, die ist, wie alle anderen Fragen auch nicht abgeklärt, aber auf eine gewisse Weise privat. Das heißt, wenn dir das zu privat ist, schneiden wir das eiskalt raus. Da mache ich eine Ausnahme in der Geschichte von Auke Cool, und zwar Urlaub. Du bist frisch aus dem Urlaub zurück. Und ich wäre neugierig zu fragen, wenn du denn von deinem Urlaub was berichten möchtest, weil es so ein aufregendes Reiseziel war, wie war es in, Achtung, haltet euch fest da draußen, Japan?
Ja, geil war es. Das war krass. Großartig.
Wie lange warst du da?
Ich war ja mit meiner Frau unterwegs, ja, und wir waren dieses Mal 3 Wochen da. Oh. Das war nicht unser erstes Mal.
Kannst du ganz grob so ein Gefühl geben, wo ihr da wart, auf diesen Inseln?
Ja, ich hab's schon. Ich meine, du kommst in der Regel in Tokio an, da sind wir auch dieses Mal angekommen. Und wir haben dieses Mal so eine Mischung gemacht aus Vertrautem und Neuem. Wir wollen immer so ein bisschen was haben, wo wir uns schon auskennen, und ein bisschen was Neues, weil nur Neues ist auch anstrengend und nur Vertrautes ist vielleicht ein bisschen langweilig. Und dieses Mal haben wir uns so den Südwesten vorgenommen. Da gibt's halt so eine Halbinsel, die größte Halbinsel, glaube ich, in Japan. Die heißt Kyushu. Und da haben wir uns dann hinbewegt über Kyoto, von da haben wir einen Tagesausflug nach Nara gemacht. Da gibt es ja diese tollen Rehe, mit denen man, die man füttern kann.
Die sich verbeugen?
Ja, genau. Ja. Da kommst du hin und hältst denen so den Keks hin. Und dann kommen sie zu dir und die verbeugen sich zweimal. Und dann sollst du ihnen den Keks geben. Nicht vorher, weil sonst konditionierst du sie wieder um.
Sehr gut. Ich kenne nur diese Videos von irgendwelchen Touristen, die dann hochgeladen werden und finde das alles ganz faszinierend. Ich war selber noch nie in Japan und musste dich jetzt mal fragen, warum sogar jetzt schon mehrfach dort gewesen. Es ist ja nicht die einfachste Reise, gerade jetzt aus der deutschen Region heraus, was so die Flugreise und die Beschwerlichkeit und sowas angeht. Warum Japan? Ist das sowas, gehörst du zu diesen Menschen, davon gibt's ja viele, die so eine ganz tiefe Faszination für all things Japanese verspüren?
Ja, richtig, genau. Also schon von Jugend an, frühester Jugend müsste man sagen. Ich glaube, das fing so mit 12, 13 an, wo das so richtig vertieft war. Vorher habe ich halt, wie wir alle, ne, wir sind ja ungefähr ein Jahrgang, glaube ich, ne, da hast du doch auf Super RTL irgendwie Kickers geguckt und so. Animes ja eigentlich, aber du hast damals nicht Anime dazu gesagt. Diese richtige Auseinandersetzung mit Japan fing bei mir an, vor allen Dingen über Naruto.
Du sprichst das auch schon so aus, als könntest du Japanisch. Ist das korrekt?
Chotto matte. Chotto.
Ich weiß nicht, was es heißt.
Nur ein bisschen.
Ach so, okay. Ja, sehr gut.
Nein, ich kann nicht, ich kann nur so, ich sag immer wenn die in Japan fragen, ob wir Japanisch können, dann sage ich immer nur, ich kann nur Anime Nihongo. Ich kann das, weil ich aus Anime, weil ich halt auf Japanisch gucke, ne? Und dann kannst du so ein paar Phrasen, kennst du dann irgendwann. Und du kannst dich so rudimentär verständigen, aber das war's dann auch schon. Ja.
Ich muss fragen, weil ich da ganz frisch, und keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, und auch keine Sorge, du, wir kommen noch zu dem anderen Thema, aber
ich rede gerne über Japan, kein
Gott
Problem.
Sei Dank, weil ich habe ehrlich gesagt nur dazu Fragen, ich habe bis eben gelogen. Nein, um Gottes Willen. Aber ich wurde jetzt ganz frisch von Freunden wieder zurückgeführt nach vielen Jahren Abstinenz von so Animes wie hier Dragon Ball und Pokémon und der ganze Kram, wurde ich jetzt wieder hingeführt zu modernen Animes. Und zwar haben wir jetzt gemeinsam geguckt und auch vollständig geguckt, plus Kinofilm, Chainsaw Man. Hast du gesehen? Kennst du
den? Ja, nein, das ist einer der, ich sag mal, super populären Animes, die ich nicht geguckt habe. Weil, also das Konzept von Chainsaw Man, ich habe die Werbeplakate gesehen und auch in Japan, wenn ich in den Merch-Stores war, habe ich ganz viel Chainsaw-Kram gesehen, aber also auch wenn der Artstyle sehr cool aussieht, dieses Konzept von, da ist ein Typ und der hat eine Kettensäge als Kopf, das hat mich noch nicht so abgeholt. Da.
Ja. Es ist arg over the top, aber was mich daran so fasziniert, es ist eine Welt wie in unserer Gegenwartswelt, aber es gibt in dieser Welt auch Dämonen und die sind unterschiedlich gefährlich. Und was ich daran so faszinierend finde, es ist fast wie so ein Pokémon-Effekt. Man erkennt sehr leicht, wie gefährlich ein Dämon ist, weil die benannt sind und auch Fähigkeiten besitzen, nach dem Gegenstand, dem sie sich verschrieben haben. Ein Beispiel, wenn du dem Pistolendämon begegnest, der ist ziemlich krass, aber es gibt auch einen Bombendämon. Und dann weißt du schon aus der Logik heraus, okay, der Bombendämon ist krasser als der Pistolendämon. Und das ist so eine Art von Klassifizierung, mich macht das einfach an. Das ist wie bei Pokémon, du hast diese klaren Gruppen, in die das unterteilt ist, und das macht einfach Spaß. Also
dieser Vergleich Pokémon und Chainsaw Man ist weit hergeholt, aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich meine, wir kennen das ja auch aus Spielen, sowas wie Readability und sowas ist schon wichtig, ne, dass man intuitiv versteht, worum es geht. Und Animes sind so krass gut da drin, auch so völlig abstrakte und weit hergeholte Konzepte so zu visualisieren und zu erzählen, dass du irgendwie einen Bezug dazu herstellen kannst, selbst wenn es ein Pistolenmonster ist.
Ja. Und jetzt muss ich die Frage noch stellen, wenn wir noch gerade da sind, Anime, ich habe jetzt von meinem aktuell Liebsten erzählt, welcher ist deiner? Ist es Naruto?
Also all time auf jeden Fall, einfach nur, weil ich damit aufgewachsen bin und ich glaube über einen Zeitraum von über 10, 15 Jahren eigentlich gefühlt jeden Sonntag auf die nächste Folge gewartet habe. Also wenn du damit groß wirst, kannst du nicht anders, als diese emotionale Reise da irgendwie gut zu finden. Aber aktuell ist es wahrscheinlich einfach aus so Leichtigkeitsgründen Spy Family. Da kannst du einfach eine Folge gucken und also ich habe auf dem Rückflug aus Japan nach Deutschland die komplette dritte Staffel geguckt und die Zeit ist vergangen wie nix.
Wahnsinn. Sehr cool. Wahnsinn. Apropos, und das führt uns jetzt dank dir zurück und hin zu dem Thema Flugzeug zurück. Ich hatte mir, kann ich direkt transparent offenlegen, als Übergangsfrage aufgeschrieben, weil ich die so, ich fand die bot sie an, ich hatte mir aufgeschrieben, wie oft hast du in Japan an Age of Empires gedacht? Aber du hast jetzt was viel Besseres gesagt, und zwar im Flugzeug zurück, und das nehme ich. Zurück zu deiner Heimat, zurück dorthin, wo dein PC steht, auf dem schon seit vielen Zeiten, nehme ich jetzt einfach mal an, ausgerechnet Age of Empires und vor allem Age of Empires 2 installiert ist. So, und um dieses Spiel wollen wir heute ein bisschen sprechen, vor allem deine Beziehung dazu. Und ich muss auch da wieder mit der naheliegendsten Frage beginnen, aber sie kommt von Herzen. Warum insbesondere Age of Empires 2? Wenn ich dich jetzt nach diesem Spiel frage, warum geht diese Faszination so tief, dass du dann ja irgendwann auch gesagt hast, so, mir reicht es nicht nur, das zu spielen, Turnierübertragungen anzugucken, ich mache jetzt auch noch einen Podcast, der sich um mitunter dieses Spiel dreht. Was ist es? Warum?
Also das ist eine schwierige Frage, die nicht so leicht beantwortet werden kann.
Dafür sind wir hier.
Also erst einmal, also von der Genese her, Age of Empires 2 und ich, das geht echt weit zurück. Das war halt das Spiel neben Unreal Tournament und was noch? Wahrscheinlich die beiden Spiele eigentlich. Die haben wir als Kinder und Jugendliche im Gemeindekeller auf den LAN-Partys am Wochenende gespielt. Ne? Zu acht die Computer, weil irgendeiner von uns war halt ein Technik-Nerd, der wusste, wie man die PCs zusammenschließt, katastrophale LAN-Verbindung und sonst was, in irgendeinem dunklen Keller eingesperrt, 2,5 Tage lang, die Eltern haben einen hingefahren mit den PCs, die Eltern haben ihn abgeholt und das war's. Und da haben wir halt auch einfach Stunden um Stunden Age of Empires 2 gespielt, alle gegen alle, eine Stunde aufbauen, Goten gegen Teutonen und sonst was und 200 Militär aufs Feld bringen und dann einfach gucken, was passiert. So, das war die Geburtsstunde oder das waren meine Kontakte zu Age of Empires 2. So reiner Singleplayer eigentlich, außer mit Freunden und Kampagnen gespielt. Gerade die Kampagnen, boah, das war damals eine ganz andere Form der Immersion, komischerweise. Und da hast du das gespielt und gedacht, wow, Geschichte hautnah erleben. Die Erwachsenen, die wissen noch gar nichts. Wenn die sagen, Spiele, das ist doch doof. Das ist purer Ernst. Man kann hier richtig viel lernen. Klammer auf, im Nachhinein weiß ich, dass die Kampagne von Age of Empires 2 ziemlich viel Mist erzählt. Aber damals hat es sich gut angefühlt.
Ja.
Und so war Age of Empires 2 so ein Comfort-Spiel, dass man ab und zu mal rausholt, um wieder reinzuschnuppern. Dann hört man die tolle Musik und dann fühlt man sich so richtig wieder, ne, wie mit 13, das habe ich mit 15 dann gesagt, oder wie mit 13, das habe ich da auch wieder mit 17 gesagt, als ich es wieder rausgeholt habe. Und als Erwachsener habe ich es dann eigentlich weniger gespielt, so im Studium, sondern einfach auf YouTube Videos geguckt von anderen Leuten, die das gespielt haben. Zurück zum Spiel kam ich erst so richtig, als nicht Singleplayer-Spiel, sondern als jemand, der noch kompetitiv spielen wollte. Das war 2019. Warte. Oder schon früher 2018, so um den Dreh jedenfalls, auf jeden Fall noch vor Corona, da habe ich schon längst an der Uni gearbeitet und ich hatte ein Forschungsprojekt gemacht, in dem ich halt mit digitalen Spielen gearbeitet habe und im Rahmen dieses Projekts hatte ich ganz viele Studierende, die selber Spiele beforscht haben und mit Spielen das machen wollten und ein paar von denen waren richtig gut. Und da kam, ich weiß nicht mehr genau wie, aber wir kamen auf die Idee, dass wir gesagt haben, ich biete eine Arbeitsgruppe an und in dieser Arbeitsgruppe bringe ich ihnen bei, wie man ein E-Sport kompetitiv spielt.
Oh, und hattest du zu dem Zeitpunkt, wir machen jetzt schon gleich einen kleinen Sprung in dieses Jahr, aber ich muss jetzt kurz nachfragen, hattest du in diesem Moment schon eigene, auch kompetitive Turniererfahrung mit Spielen?
Das ist der Witz, nicht wirklich. Ich habe es mir dann erst beigebracht, damit ich es ihnen beibringen kann.
Sehr gut. Das ist wie im Lebenslauf lügen. Ja, ja, ich möchte gern Maurer bei Ihnen werden. Haben Sie meine Mauer gesehen?
Nein. Also ich war ja auf jeden Fall schon, ich kannte Build Orders und ich konnte ja schon spielen. Ich war nur nicht besonders gut. Aber ich war definitiv besser als die alle. Und ich hatte die Theorie und ich hatte mir ein didaktisches Konzept erarbeitet mit einzelnen Aufgaben und Schritten und habe ihnen so sehr systematisch das Spiel beigebracht. Und da war ein Typ dabei, der Felix. Und der Felix war eigentlich gar nicht Teil dieser Arbeitsgruppe, beziehungsweise meiner Studierenden. Der war nur der Freund von einer Studentin von mir, die in diesem Forschungsprojekt gearbeitet hat. Und die hat den aber mitgebracht, weil der hat halt auch gerne Spiele gespielt und der wollte dann auch das Spiel lernen. Und der ist total lang am Ball geblieben, mit dem habe ich mich angefreundet und mit dem zusammen haben wir abends dann oftmals noch gespielt, ein bisschen Age of Empires 2. Und wenn wir einfach gefrustet waren oder keine Lust mehr hatten, dann haben wir noch Rocket League gespielt. Und während Rocket League teilweise echt stundenlang noch gequatscht und gemerkt, eigentlich, wir reden über so viel interessanten Kram, wollen wir nicht auch einen Podcast machen? Und haben mit Age of Empires 2 als Podcast angefangen. Haben dann kurze Zeit oder was heißt über längere Zeit versucht, so einen Variety-Podcast zu starten, aber das hat nie so richtig Fuß gefasst.
Was bedeutet in dem Kontext Variety-Podcast? Also,
dass wir über, keine Ahnung, wir haben einen 3,5-stündigen Podcast über die Theorie hinter Control aufgenommen.
Ah,
also über andere Spiele
okay,
auch gesprochen.
Okay, mm-hmm, ne? Mm-hmm.
Oder ihr habt ja eure Dark Souls Diaries gemacht. Ne?
Das also hatten, die bei The Pod, genau, ja.
The Pod, genau. Ja. Und wir hatten das auch schon gemacht, sozusagen vor euch. Das war super interessant, dann sozusagen eure Perspektive auch darauf zu sehen. Sachen halt. Aber wir hatten halt, ne, unsere Freunde haben den Podcast gehört und vielleicht ein paar 50, 60 Leute, die wir nicht kannten. Das war's. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir das, was wir am besten können. Age of Empires 2, da waren wir zu dem Zeitpunkt schon total in der Community drin. Wir sind jetzt eher so im Jahr 2022. Und da waren wir in der deutschen Community bekannt, als Leute, die an den Turnieren teilnehmen und die Community versucht haben zu bewerben und da relativ viel zu machen. Und dadurch ist der Podcast dann organisch in der Age of Empires 2 Welt gewachsen. Und das habe ich dann zusammen mit dem Felix auch jahrelang gemacht. Also genau genommen bis Mitte letzten Jahres. Und dann hat er sein Referendariat beendet und ist jetzt Richter und hat sich gesagt, jetzt schaffe ich nicht mehr beides neben der Vollzeitarbeit. Und dann habe ich jetzt den Podcast alleine weitergeführt und wir haben Backlog von Hunderten von deutschsprachigen Folgen zu Age of Empires 2.
Du hast mich gerade laut ausatmen gehört, weil die Weise, wie du erzählt hast, wie allmählich auch die Sätze kürzer wurden und ich auch wusste, dass heute im Podcast nur noch du zu hören bist, fürchtete ich, dass Felix, ich kenne ihn nicht, aber liebe Grüße, verstorben sei mittlerweile.
Nein, nein.
Und als ich jetzt hörte, also beruflich, einfach andere Aufgaben, war ich gerade wirklich erleichtert, weil ich dachte, oh Mann, ey, und ich fange hier mit einer Joghurt-Anekdote an und wir kommen auf so einen Punkt im Gespräch. Ich bin froh, dass es ihm gut geht.
Ja, keine Sorge. Es gibt, glaube ich, in der gesamten Geschichte, die wir hier im Podcast erzählen werden, zu Age of Empires 2 mir keine traurigen Momente. Gibt keine Fettnäpfchen.
Das finden wir noch heraus. da können wir direkt nochmal ganz kurz zurückkehren. Also erstmal vielen Dank für diese Chronologie, für diese Übersicht zu diesem Podcast. Kommen wir gleich nochmal en Detail. Vorhin nochmal ganz kurz zurück, als wir darüber gesprochen haben, wie dieses Spiel in dein Leben gekommen ist, habe ich jetzt kapiert, also auch auf den Schultern von Freundinnen und Freunden hier im Rahmen der LAN-Partys, selber dann auch begeistert gespielt, wie so viele auch das Gefühl bekommen, oh, man lernt irgendwas über Geschichte oder zumindest fühlt sich so an, ist schon irgendwie ganz cool, hier mit El Cid und Jeanne d'Arc da rumzulaufen. Das verstehe ich alles, aber ich würde da gerne noch mal weiter nachfragen, weil ich das noch mehr begreifen möchte, dass dieses Spiel ja einen so tiefen Eindruck hinterlassen hat, dass eben, wie du es gerade beschrieben hast, auch im späteren Leben dann das immer wieder zurückkam und jetzt auch heute nach wie vor so ein wichtiger Teil von deiner Freizeit- und Alltagsgestaltung ist. Wie sah es denn damals aus, als du Age of Empires 2 entdeckt hast? Das erschien 1999. Darf ich jetzt doch mal fragen, welcher Jahrgang bist du? Wie alt warst du da?
88.
Aha, also, bin 89, genau. Dann sind wir ja etwa so genau. Für mich war Age of Empires 2 damals das Spiel, in dem ich auch ganz vieles zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß noch bis heute, zum Glück, bin sehr dankbar dafür, dass ich das Tutorial damals gespielt habe, in dem man lernt, was ein Rechtsklick und ein Linksklick ist, was Nebel des Krieges als Konzept bedeutet und wie man Figuren steuert. Und das war zum ersten Mal, ich habe vorher nur, also viele Adventures vor allem gespielt als Kind, das war zum ersten Mal für mich, wo ich diese Konzepte kennengelernt habe. Und auch das ist, glaube ich, für Menschen wie mich ein Grund, warum man bis heute an diesem Spiel so hängt. Ist das bei dir auch ein Faktor, also dass du so mechanisch Dinge zum ersten Mal erlebt hast?
Ich glaube gar nicht, nein.
Okay, alles klar.
Überhaupt nicht. Also ich bin sehr früh mit Videospielen konfrontiert worden und ich bin ehrlicherweise auch von Haus aus Konsolenkind. Also
ach, ja.
Meine erste Konsole war halt das Sega Mega Drive. Und
okay, ja.
Komm noch aus dieser 16-Bits, 8-Bits, 16-Bits Generation eigentlich. Und hab selbst auf Konsolen vor Age of Empires 2 bereits schändlicherweise Strategiespiele gespielt. Es gab Command & Conquer dem N64.
Ja. Wollte gerade fragen, ja.
Das habe ich gespielt und fand's geil. Ne? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja.
Und das war sehr klar getrennt. Der PC war für Spiele wie Diablo oder später World of Warcraft und oder Stronghold. Alles, was Strategie und Taktik ist, spielst du am PC. Ich bin katastrophaler Shooter-Spieler, deswegen habe ich das nicht wirklich gemacht.
Und trotzdem und, Unreal Tournament.
Ja, mit Freunden halt. Ich war auch der Schlechteste mit Abstand.
Okay, alles klar.
Aber es hat gespielt, was gespielt wurde.
Ja.
Und sonst habe ich halt vor allen Dingen Konsole gespielt.
Ja.
Und dadurch, glaube ich, bin ich mit den meisten Konzepten einfach durch andere Spiele schon irgendwie vertraut gewesen. Nur war Age of Empires 2, und das passt ja so ein bisschen zu dem Narrativ, das du aufgemacht hast, Age of Empires 2 war das erste Spiel, bei dem man stolz war, als Kind das gespielt zu haben. Und wo man wirklich den Eltern oder auch LehrerInnen so einen Widerspruch geben konnte mit, guck mal, das ist nicht nur ein Spiel, ich mache hier was Sinnvolles.
Mhm.
Ich komme aber auch aus einem Haushalt, wo ich gerade als Kind noch, ich musste dann halt eine Stunde Klavier üben, damit ich dann eine Stunde Videospiele spielen kann.
Eine 1:1 Umrechnung, das ist viel wert.
Ja.
Das ist viel wert. Bei mir gab es eine sehr viel beschränktere Spielzeit. Auch da, wenn ich nachfragen darf, deine Eltern, wie haben die so auf dieses Hobby, auf dieses Medium draufgeschaut? Weil wir sind jetzt in einer ähnlichen Zeit, spät 90er, Anfang 2000er. Meine Eltern zumindest, kann ich direkt vorweggreifen, guckten da mit einer, also vor allem meine Mutter, mit einer großen Skepsis auf auch so Spiele wie Age of Empires 2. Wenn sie den Raum betrat und ich spielte, habe ich immer gescrollt zu den Dorfbewohnern, die Bäume gefällt haben, habe gesagt, ey, also so sprach ich nicht, aber Frau Madame, Frau Mama, sie fällen nur das Holz, hier passiert nichts Schlimmes. Wie war das bei dir?
Ich glaube, meine Eltern waren also gar nicht restriktiv, was Videospiele anging. Und die haben das, also ich will nicht sagen gefördert, weil es war eher unreflektiert, was sie gemacht haben. Aber sie haben uns den Zugang ermöglicht. Ne? Sie haben ja super früh uns das Sega Mega Drive geholt. Ich erinnere mich noch daran, dass es an Weihnachten, wann waren das? Naja, wann halt das Nintendo 64 rauskam. Es war dann das Weihnachtsgeschenk für meinen Bruder und mich. Und die haben nie so richtig kapiert, was wir gemacht haben. Und auf den alten Konsolen haben meine Eltern auch tatsächlich noch selber versucht zu spielen, solange es noch nicht dreidimensional war. Meine Mutter hat gerne Tetris gespielt, mein Vater hat gerne Bomberman gespielt.
Cool.
So Sachen halt. Aber das hat dann irgendwann auch einfach abgenommen, während wir dann eben an den Konsolen dran geblieben sind. Für meine Eltern war das Spielen oder Videospiele insbesondere eher so die Belohnung dafür, dass wir was Gutes machen oder wenn wir gut in der Schule sind. Und wenn wir schlecht waren, wurden die Sachen weggenommen oder wurde die Zeit eingeschränkt. Für die war das, glaube ich, so ein Verhandlungsspielraum vornehmlich. Mhm. Aber die hatten jetzt keine differenzierte Meinung dazu, ob das gut oder schlecht oder verteufelt werden müsste.
In meiner Erfahrung jetzt in den letzten 5 Jahren hier dieses Formats Okay Cool trifft, gibt es immer wieder Menschen, die so ähnliche Spurenelemente in ihrer Biografie haben wie du auch, so ganz prägende, wichtige Spielerfahrungen in diesem Alter, die dann diese Erfahrung genommen haben, um später zu sagen, okay, ich möchte beruflich entweder zumindest versuchen, entweder Spielentwickler zu werden oder irgendwie in den spieljournalistischen Bereich zu gehen, weil diese Faszination so groß in ihnen war, dass sie zumindest, und das ist nur als Teenager sein, davon geträumt haben oder sich mal die Vorstellung gemacht hatten. War das bei dir auch so, dass das zumindest eine Zeit lang eine Rolle spielte, auf diesem Rücken der Faszination zu sagen, ich möchte auch beruflich damit später was machen?
Nee, ich glaube nicht. Also, hättest du mich gefragt, ob ich das gerne machen würde, ja, hätte ich bestimmt immer ja gesagt. Aber ja, das war nie weder ein Ziel, das ich konkret verfolgt habe, noch war das eine Fantasie. Ich war immer mehr so derjenige, der versucht hat, erstmal auf sicher zu gehen. Das heißt, ich wollte erstmal einfach nur einen Job haben, mit dem ich, ne, ich komme jetzt nicht aus dem reichsten Elternhaus. Das heißt, da, ich glaube, so ist man dann anders geprägt, nicht wahr?
Ja.
Und dann war ich eigentlich ganz froh so mit meinem Karrierepfad. Ich habe dann leider eine sehr prekäre Karriere eingeschlagen mit der Universität. Und auch da hätte ich gerne natürlich zu Videospielen viel gemacht, aber habe ich überhaupt nicht gemacht erstmal. Meine gesamte Forschung war erstmal auf andere Themen bezogen. Und erst als ich dann fertig promoviert war und festgestellt habe, jetzt kann ich wirklich machen, was ich will. Ich habe jetzt eh nur noch 6 Jahre und dann muss ich entweder eine Professur haben oder ich lande eh in der Wirtschaft oder so. Jetzt diese, und Prof werde ich nicht, das wusste ich da schon. Also nutze ich jetzt die 6 Jahre und mache was mich interessiert. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich dann auch auf professioneller Ebene gesagt habe, ich widme mich jetzt mal meinem Hobby bei meiner Arbeit, nämlich den Videospielen.
Wenn ich es mir richtig notiert habe, und bitte korrigierende Blutgrätsche, wenn da jetzt ein Fehler drin ist, Medienpädagogik und Psychologie, ist das richtig?
Das sind so, das war quasi der Schnitt zwischen zwei Disziplinen, in denen ich meine Dissertation gemacht habe, ja.
Aha.
Da sehe ich mich zu Hause, sagen wir mal so.
Und welche Studiengänge waren es tatsächlich?
Ich habe ein Doppelstudium gemacht. Ich habe Pädagogik studiert, das war noch auf Diplom. Da hattest du Philosophie, Soziologie und Psychologie, also Begleitfächer. Und ich habe aber auch nochmal Psychologie studiert.
Darf ich fragen, warum? Also warum Doppelstudium? Ich finde eines davon, da ist die Woche doch schon voll.
Das Doppelstudium habe ich gemacht, weil ich dachte, ich möchte in die Psychotherapie gehen.
Ah.
Und wenn du Pädagogik studierst, da konntest du damals, heute glaube ich gar nicht mehr, aber damals hättest du die Ausbildung zum KJP, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie machen können, aber nicht zur Erwachsenen, also zu der psychologischen Psychotherapie. Und ich wollte mir das aber offen lassen und habe deswegen auch noch ein Psychologiestudium gemacht. Nur das war zeitlich versetzt. Also ich habe den nicht gleichzeitig angefangen, sondern ich habe Psychologie dann später hinzugeholt, als ich mir relativ sicher war, dass ich in die Therapie möchte.
Mhm.
Und da sich dann aber dieser akademische Weg aufgetan hatte, habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt den Bachelor in Psychologie, aber ich habe da den Master nie gemacht. Und ohne den Master kannst du, also du brauchst halt einen klinischen Schwerpunkt. Und so habe ich dann am Ende jetzt einen anderen Karrierepfad eingeschlagen. Mein eigentliches Ziel war zu sagen, ich promoviere und dann mache ich die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Aber über krass glückliche Umstände bin ich einer der wenigen Menschen, die dann als Postdoc sogar entfristet wurden.
Wow.
Das heißt, ich habe halt eine Dauerstelle an der Uni bekommen und jetzt
da hält man sich an jeder Wand fest, ne? Da hält man sich überall fest und sagt, auf gar keinen Fall.
Ja,
also ich hier nochmal weg.
Ich musste auch Umwege dafür in Kauf nehmen. Ich musste das da auch 4 Jahre erstmal dafür pendeln, damit es dann irgendwie klappt.
Gottes
aber
Willen. Ja.
Ja.
Ja, aber das ist
ein harter Weg.
Der wortwörtlich Gold wert und auch übrigens vor allem deswegen, weil sonst die Akademia-Welt so unglaublich prekär ist. Eigentlich ist es schade, dass man sich dann darüber so freuen muss, dass man an eine solche Stelle kommt, weil, aber anderes Thema, in einer besseren Welt sollte es anders aussehen. Kannst du verraten bei der Gelegenheit, bevor wir gleich wieder zu diesem Podcast umschwenken, der ja wirklich wahnsinnig spannend ist, was genau jetzt eigentlich so zu deinem Arbeitsalltag gehört? Ich habe jetzt schon ein kleines Gefühl dafür bekommen, zumindest was die Uhrzeiten angeht. Wir mussten 15 Minuten nach hinten schieben. Es scheint ein Knochenjob zu sein. Also wir sind ohnehin schon spät am Abend und es wurde sogar knapp. Und davon leite ich ab, es ist ein schwerer Job.
Boah, also so weit würde ich nicht gehen als Akademiker. Schwere Jobs, das sind für mich so die physisch vor allen Dingen sehr belastende Stunden, ne, wo du dir Sorgen machst, ob du den bis zur Rente überhaupt schaffst.
Es war doch nur ein Gag, um zu dem Thema zu kommen. Jetzt stehe ich natürlich richtig doof da.
Ich sag mal so, wenn ich es nach einem langen Tag bei der Arbeit schaffe, noch mit dir zu podcasten, so schwer kann mein Job nicht sein.
Sehr schön formuliert, das finde ich gut. Und was genau lag zum Beispiel heute auf deinem Schreibtisch? Nur mal so ein Gefühl zu bekommen, was macht er eigentlich beruflich genau?
Also meine Arbeitsschwerpunkte sind vor allen Dingen, also ich lehre und ich forsche.
Mhm.
Das heißt, ich unterrichte an der Universität, ich bin im Fach Erziehungswissenschaft.
Mhm.
Und ich forsche in Forschungsprojekten, die ich halt selber aufbaue und dann eben durchführe. Und jetzt gerade ist es so, dass ich aus dem Forschungsprojekt Meeting kam mit meiner Kollegin, mit der ich zusammen so ein Lehrforschungsprojekt mache. Wir versuchen gerade im Lehramt ein Planspiel zu entwickeln, in dem die Lehramtsstudierenden in verschiedene Rollen schlüpfen. Und wir haben Lizenzen eingeworben für KI und können jetzt so Material erstellen, dass wir den dann während dem Planspiel, ohne dass die es vorher wissen, zulotsen. Und die müssen dann mit Methoden, die wir ihnen vorher beigebracht haben, identifizieren, was davon ist Desinformation, was ist wahre Information, was sind Fake News. Und das Ganze im Schulentwicklungsprozess, Schulalltag. Wir simulieren dann eine Konferenz mit denen. Und solche Planspiele, ne, die sind super cool, die Studierenden lieben das, wenn sie so sehr praxisnah unterrichtet werden, aber die müssen halt entwickelt werden. Und dafür wirbt man halt Wissenschaftler zum Beispiel Geld ein, wie ich es jetzt gemacht habe. Dann hat man so eine Planungsphase wie jetzt gerade und dann gibt's halt oftmals längere Projektmeetings, wo man halt rumbrainstormt und versucht, Konzepte zu entwickeln. Und das ist jetzt gerade die Phase und in knapp 1,5 Monaten geht's dann mehr um die Umsetzung schon. Da sind wir jetzt und da werden dann auch die Arbeitszeit ein bisschen entspannter wieder.
Was liebst du daran? Du hast gesagt, was die Studenten daran toll finden. Was ist es bei dir, dass du sagst, auch früh morgens, okay, also ich weiß nicht, was du früh morgens sagst, aber zumindest sagst du ja, ich gehe da jetzt wieder hin heute. Also was ist es? Was motiviert dich dazu?
Bei mir ist es klar, das Unterrichten, die Lehre ich habe auch immer einen starken Fokus auf die Lehre gelegt. Deswegen habe ich auch gesagt, dass aus mir kein Prof werden kann. Weil wenn du Prof werden willst, musst du eher den Fokus auf andere Dinge legen als die Lehre. Also vor allen Dingen Publikationen und Drittmittel einwerben. Und ich habe früh erkannt, dass ich halt gern mit Studierenden arbeite, gerne so eine anspruchsvolle Theorie mit einer Praxis aber verknüpfe. Das Forschungsprojekt, von dem ich dir erzählt habe, wo die Studierenden mit mir zusammen an Videospielen gearbeitet haben, das war ein freiwilliges Zusatzprojekt sozusagen. Das war extracurricular. Das habe ich den Studierenden on top gegeben. Wir haben eine ganze Veranstaltungsreihe gemacht, wo wir dann Woche für Woche zusammenkamen. Und das habe ich auch für die ganze Uni geöffnet. Da kamen die Leute aus den verschiedensten Fächern. Boah. Und wir haben uns die Geschichte der Controller-Entwicklung angeguckt. Oder die Studierenden aus der Geschichte haben Referat zu Kingdom Come Deliverance gehalten oder so Europa Universalis und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Tolle an der Universität ist, dass du da einen Raum hast, einen öffentlichen Raum hast, an dem so viele wahnsinnig heterogen interessierte Menschen zusammenkommen und noch Zeit dafür haben, in ihrer Freizeit und im Studium sich mit komplizierten Dingen auseinanderzusetzen. Und in der Regel hört das mit dem Studium auf und dann gründet man Familie oder hat seinen normalen Job und das nimmt schon so viel deiner kognitiven Ressourcen auf, dass du gar nicht mehr so wirklich motiviert bist, über den Tellerrand zu schauen. Und ich kann jetzt qua meines Jobs für den Rest meines Lebens immer in dieser Gruppe bleiben mit Leuten, die immer Bock haben, Dinge zu tun. Und ich glaube, das ist das, was mir wirklich Spaß macht.
Faszinierend, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich bin froh, dass ich gefragt habe. Und von hier aus, nämlich kann ich jetzt wieder zurückspringen zu dem Podcast. Und du hast im Grunde zwei wichtige Meilensteine genannt, was diesen Podcast und seine Entwicklung umgab. Ich habe auch in der Anmoderation schon ein bisschen davon erzählt, was man sich im jetzigen Programm so vorstellen kann, was da so erscheint. Zum einen nochmal das Jahr 2019. Da hast du vorhin erzählt, das war so etwa der Moment, wo du zurückgekehrt bist, wieder auch zum kompetitiven Spielen, die auch diese Turnierszene wieder näher angeguckt hast. Was war denn 2019 eigentlich, dass es zu diesem Moment wieder kam, dass du zurückgekehrt bist zu diesem Spiel?
Ja, genau. Also das richtige Zurückkehren zum Spiel war eher so Ende 2017, 2018, weil da habe ich einen YouTube-Kanal gefunden und der hat halt ganz viele Videos gemacht, in denen er Profis beim Spielen kommentiert hat. Und so bin ich zurück zu diesem kompetitiven Ding gegangen und mein bester Freund, der auch schon zur Schulzeit mein bester Freund war. Mit dem habe ich dann ab und zu mal Age of Empires 2 wieder gespielt. Und der hatte eine Strategie, eine Build Order. Der hat einen Drush gemacht, das heißt einen Dark Age Militia Rush. Der hat einfach gewusst, was er macht am Anfang vom Spiel, ne? Der war nicht Haust, der hat seine Ressourcen schnell gesammelt und er konnte schneller als ich jemals konnte eine Kaserne bauen. 3 Milizsoldaten erschaffen, ist zu meiner Base gerannt und hat meine gesamten Dorfbewohner getötet. Ne? Da würde ich heute drüber lachen. Ich kann den in 2 Sekunden auswallen und schon ist der Rush zu Ende. Damals, ich war machtlos. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Und ich dachte mir, das kann so nicht sein. Das ist peinlich, das ist hier erniedrigend. Ich muss ein Bild lernen. Und dann habe ich danach gegoogelt und gesucht und bin auf diese Videos aufmerksam geworden. Hab das gelernt, hab ihn besiegt, hatte ein Erfolgserlebnis ohnegleichen und ab da dachte ich, okay, ich muss besser werden und hab halt die Pro-Szene verfolgt. Fast forward, 1,5 Jahre später hatte ich meine Promotion beendet und ich hatte jetzt plötzlich die Möglichkeit, ja, mehr meine Interessen zu verfolgen. Ich hatte diese tolle Gruppe an Studierenden. Das waren wirklich so fast 20 Leute, oder sagen wir mal 15 Leute, die richtig klug waren und voll Lust hatten auf Spiele und sich damit auseinanderzusetzen. Und dann war ich motiviert, noch besser zu werden, damit ich denen dieses Spiel beibringen kann. Und ich hatte natürlich auch dieses didaktische Interesse. Ich wollte wissen, kann ich ein Konzept erarbeiten, wie man kompetitives Spielen Leuten beibringen kann? Hat das eine eigene Didaktik? Kann ich konventionelle Didaktik benutzen und so weiter? Ja, und dann, das war bevor, und das führt mich jetzt zu deiner eigentlichen Fragestellung zurück, warum 2019, da ist nämlich die Definitive Edition von Age of Empires 2 erschienen. Und wir haben mit diesem Projekt und mit dem Training für das Spiel noch angefangen, da war die noch nicht draußen. Da hat man noch die HD-Variante gespielt, beziehungsweise wir haben auf Wubli gespielt. Und als dann die Definitive Edition rauskam, das war ungefähr einen Monat, nachdem das Training begonnen hatte, haben wir uns alle die Definitive Edition geholt und die ist halt einfach so viel besser noch als die HD-Variante. Heute 1000-mal mehr als zum Release, weil zum Release gab es viele Schwierigkeiten, aber die also wie toll die Grafik war und wie gut das Gameplay war und große Schwierigkeiten noch in der Wubli-Zeit und auf der HD-Zeit waren halt die Verbindungsprobleme. Es gab einfach unfassbar viel Ping, weil es Peer-to-Peer war. Viele Quality-of-Life-Features, die zum Spiel hinzukamen. Und die E-Sports-Szene, die hatte, die ich jetzt zu dem Zeitpunkt schon sehr stark verfolgt hatte, die hatte überlegt, wenn jetzt die Definitive Edition rauskommt, wird das was Gutes sein oder wird das unser Spiel ins Verderben stürzen? Gott sei Dank war es was Gutes, aber es gab reelle Ängste, ne? Wie, was das wohl für die Zukunft des Spiels bedeuten wird. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich mit am Ball geblieben bin und immer besser werden wollte und seitdem kontinuierlich Age of Empires 2 spiele, weil das Spiel kontinuierlich verbessert wird und es einfach so eine fantastische Version ist.
Ich habe die Erfahrung gemacht, in meiner kurzen, aber in meinen Augen phänomenal beeindruckenden Karriere als kompetitiver Echtzeitstrategiespielspieler, die sich vor allem dreht um Age of Mythology, dass man, wenn man neue Taktiken und Strategien lernt, so wie du es beschrieben hast hier mit dem Miliz Rush und all dieser Kram, auch, und das meine ich jetzt wirklich so, wie ich sage, menschlich sich weiterentwickelt. Eine der größten Lektionen, die ich damals gelernt habe, da war ich Teenager und mein Clan-Leader war ausgerechnet auch mein Gitarrenlehrer, ein Slowake, der mit so einer osteuropäischen Härte mir während des Gitarrenspielens wirklich Bildorders abgefragt hat, der hat mich gelehrt zum Beispiel, unter Stress macht man wirklich viele Fehler, sowohl im echten Leben als auch in so einem Spiel. Und das ist deswegen, jetzt im Spiel vor allem, eine so gute, grundlegende Taktik im Grunde, Gegner unter Stress zu setzen. Wenn man ohne Ambition dem einfach irgendeine Einheit reinjagt und dann gar nicht mehr hinguckt, einfach nur click on away, das ist schon Stress für, vor allem für nicht erfahrene Spielerinnen und Spieler. Und dann machen die Fehler. Dann machen die Fehler, Profis wissen damit umzugehen, aber Anfänger und so Mitteltier, die sehen da eine Einheit und denken, oh Gott, was kommt jetzt ein Rush? Was mache ich denn jetzt? Und das ist zum Beispiel eine dieser Lektionen, wo ich merke, auch heute noch, man lernt was fürs Leben, wie destruktiv zum Beispiel Stress sein kann, dass es aber auch Taktiken gibt, sich dagegen zu wehren. Ist das eine Erfahrung, die mit dir resoniert? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, als du dich mit dieser kompetitiven Spielweise auseinandergesetzt hast, dass man Lektionen im Spiel lernt und irgendwann merkt, Moment mal, das bringt mir ja auch im echten Leben weiter?
Ja. Ich bin auch gar nicht fertig mit dem Lernen, was das Ganze angeht. Also, wenn du besser wirst, triffst du auf Leute, die noch besser sind als du. Und dann vergeht ein halbes Jahr, bis du die schlägst. Und dann triffst du auf Leute, die immer noch besser sind als du. Und jedes Mal ist das ein neuer Meilenstein, den man überwinden muss. Da spielt es fast keine Rolle, ob du ganz am Anfang bist und so die Grundlagen lernst und das deine Meilensteine sind oder ob es dann später mehr die Details sind. Der Lernaufwand ist oftmals ein Einstellungsaufwand. Ne? Du musst deine Perspektive aufs Spiel vielleicht verändern. Du baust ja auch mit der Zeit beim Spielen Gewohnheiten auf. Mhm. Ne? Das ist ja vielleicht auch so eine Lehre fürs Leben, dass du deine Gewohnheiten hinterfragen musst, um besser zu werden. Mhm. Kann man von Age of Empires 2 sehr schnell aufs eigene Leben übertragen.
Das ist wirklich so. Vielleicht ist es für manche Menschen da draußen so ein bisschen Stirnrunzeln jetzt wert, weil sie denken, wie kommen sie denn darauf? Aber ich glaube wirklich, zumindest wäre schon mal bemüht um irgendein gutes Ergebnis, ein echter Strategiespiel zum Beispiel online gegen andere gespielt hat, weiß, was wir meinen. Das behaupte ich einfach mal. Man lernt da Dinge, die bleiben einem bei einem, auch wenn das Spiel beendet ist. Und apropos, das gibt mir die Möglichkeit, kurz da mal nachzufragen, Age of Mythology, wie sieht's denn eigentlich mit dir und all den benachbarten Spielen aus? Also alleine schon Age of Empires 1, Age of Empires 3, Age of Mythology oder, das wollen wir nicht vergessen, das wichtigste und beste Age of Empires Spiel, nämlich Star Wars Galactic Battlegrounds. Hast du, hab mich schon die ganze Zeit gefreut, das zu sagen. Hast du da auch irgendwelche, also ja, Ambition ist vielleicht schon zu groß, aber Leidenschaften, Interessen auch zu diesen benachbarten Spielen?
Also kompetitiv habe ich überhaupt keine Ambition, okay. Aber ich spiele sie alle, also ich habe sie alle gespielt. Jedes Mal, wenn bei Age of Mythology, das wurde ja jetzt auch als Retold-Version neu aufgelegt, fantastisch, hat total viel Spaß gemacht. Ich habe die Kampagnen alle gespielt. Ich freue mich drauf, jetzt wird demnächst wieder eine neue Kampagne erscheinen, werde ich mir direkt holen.
Toll.
Age of Empires 4 habe ich am Anfang mitgemacht, als es rauskam. Und das Problem an Age of Empires 4 für mich war, ich find's ein tolles Spiel, Aber der Singleplayer ist eher mangelhaft, weil es gibt einfach keine richtigen Kampagnen. Das wollen sie jetzt endlich mal wieder nachholen, dass sie mal eine neue Kampagne reinbringen. Und zack, bin ich auch schon wieder da und überlege, es mir wieder nochmal zu installieren. Ich finde, all diese Spiele aus dem Franchise haben was Besonderes. Und ich verstehe, warum alle Leute einen Liebling haben und den für besser halten als alle anderen. Bei mir ist halt Age of Empires 2. Ich kann aber allen Spielen trotzdem etwas abgewinnen. Am wenigsten Bezug habe ich zu Age of Empires 3, weil ich diese, ich habe das damals einfach nicht gespielt, als das rauskam. Und das hat halt eine ganz andere Perspektive aufs Spiel. Ist halt wie Age of Mythology, ne? Ist ja auch gleiche Engine und so. Oder zumindest gewesen. Und damit konnte ich ja nicht so viel anfangen. Auch mit der Zeit nicht. Ich mochte eher so das Mittelalter oder halt das Mythologische. Trotzdem, es sind alles tolle Spiele und ich spiele sie alle im Singleplayer. Aus Age of Empires 2 spiele ich halt im Multiplayer.
Und für die Leute da draußen, ich glaube, Age of Empires 3 ist doch so amerikanischer Bürgerkrieg oder irgendwie sowas, ne? Es ist so frühmoderne, irgendwie so.
Genau, es ist frühmoderne.
Unabhängigkeitskrieg vielleicht, irgendwie so.
Ja, wobei, ja. Die haben halt schon auch sehr viel mehr Zivilisation als jetzt die amerikanischen.
Ja.
Ne?
Ah, war das ein Gag? Moment mal, oder eine...
Nein, ich meine schon ernst. Es gibt
Ach so,
viel mehr
okay. Zivilisation. Ja. Ich dachte mal, man guckt ja gerade auf amerikanische Politik und denkt sich, wo ist da noch die Zivilisation? Und deswegen dachte ich, das ist jetzt so ein kluger Meta-Gag, aber okay, alles klar.
Ja.
Ja. Ja, ja. Okay. Jetzt können wir nochmal auf diesen Podcast genauer gucken, jetzt wo ich diese Faszination von dir auch einordnen und auch nachvollziehen und verstehen kann. Es gibt ja bei diesem Podcast selbst, wenn man so will, das sage ich jetzt einmal mal als Außenstehender, zwei Phasen. Die Phase mit Felix und die Phase, wo du es jetzt alleine machst. Wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich das Programm, was so die Formate angeht, aber vielleicht auch die Ambition dahinter von der Mit-Felix-Zeit zu der jetzigen Ich-mach-das-alleine-Zeit?
Also die Mit-Felix-Zeit war ein gemeinsames Ausprobieren. Macht das Spaß? Können wir das? Haben irgendwann gemerkt, ja und ja. Ist es halt bei uns nicht hauptberuflich gewesen. Niemals. Wir hatten viel zu hohe Ambitionen und haben super viel Zeit reingesteckt. Wir haben früher, am Anfang haben wir jede Folge, die komplette Audiospur durchgeguckt und jeden Artband manuell entfernt.
Wow.
Und all das gemacht, weil insbesondere ich bin sehr penibel, was Audioqualität angeht. Ich kann das nicht leiden, wenn Leute die ganze Zeit in so einen Podcast reinstammeln oder sich nicht überlegen, was sie sagen oder 5 Milliarden Amps machen oder so. Ab und zu, ja, das ist okay, aber zu viel, wenn du merkst, das sind wirklich nur zwei Leute, die einfach drauf loslabern, da kriege ich oftmals die Krise. Und ich wollte halt nicht so ein Produkt abliefern. Und ich mag es auch nicht, wenn ich hören kann, wie die Leute in mein Ohr einatmen, weil ich finde, ein Podcast ist eine intime Situation. Ich höre die in meinem Ohr, nicht wahr? Und das war aber völlig über unserem Niveau. Wir sind ja keine Audiotechniker. Wir sind einfach nur zwei Leute gewesen, die gerne Videospiele spielen. Mit viel zu hohen professionellen Ansprüchen gewesen. Also haben wir uns da reingearbeitet. Das war so die erste Phase mit Felix.
Eine Steady-Seite gab's auch damals, glaube ich, ne? Crowdfunding wurde angeboten. Ja, ja, ja.
Nicht von Anfang an, aber irgendwann, als wir gemerkt haben, das war, als wir uns dann wirklich für Age of Empires 2 entschieden haben. Und dann haben wir diese Crowdfunding-Kampagne auf Steady gestartet und die lief auch für unsere Verhältnisse voll gut, weil wir waren ja Nobodies, niemand kennt uns, wir sind ja ganz normale Leute, wir sind jetzt keine Games-Journalisten bei GameStar gewesen oder so etwas und hatten trotzdem also bis zu 70 Leute, die zum gleichen Zeitpunkt supportet haben und dann noch andere Sachen. Das war schon, also wir waren da sehr stolz drauf. Ja. Das ist natürlich für Podcasts winzig klein, ne?
Ich finde das krass, ohne Witz. Ich meine es ganz ernst. 70 Leute, das ist immer mein Wert. In deiner Bude, ich weiß nicht, wie groß deine Wohnung ist, aber in meiner ist hier rammelvoll. Und ja, das ist krass. Und stell dir mal vor, du hast hier 70 Leute. Ich deute gerade hinter mich ins Dunkle, weil es jetzt mies ausgeleuchtet ist, ist egal. Und da stehen 70 Leute und die hören dir zu, was du erzählst. Finde ich krass.
Na, das sind die Leute, die Eintrittspreise bezahlt haben.
Und das ist noch krasser.
Ja, ja. Die anderen, die hatten schon einige 100 Leute, die halt konnte ich jede Folge gehört haben. Und ansonsten war das halt, wir haben sehr analytischen Zugang zum Spiel gesucht. Das heißt, wir haben eine Folge zu jeder Zivilisation gemacht und die durchgesprochen. Wie spielt die sich? Was sind die Stärken? Was sind die Schwächen? Wir haben uns Matchups angeguckt und die mal simuliert und ausgespielt und überlegt, was das bedeuten kann. Wir haben die E-Sports-Szene beobachtet und kommentiert. Eigentlich haben wir versucht, Menschen das Spiel nahezubringen, die das nicht kennen und sie dafür zu begeistern. Und diejenigen, die es kennen, ihnen halt einen möglichst analytischen Kommentar zu dem, was so im E-Sport geschieht, auch zu geben.
Wie war der Rhythmus, wenn ich fragen darf, der Erscheinungsrhythmus damals?
Ja, viel zu ambitioniert wieder. Anfangs haben wir mehrere Folgen pro Woche gemacht.
Oh mein Gott.
Am Ende haben Felix und ich eine freie Folge und eine exklusive für Steady-Unterstützer gehabt.
Das ist schon viel Holz, würde der Holzfäller sagen.
Krass. Für und Leute, die halt, ne, ich habe die ganze Zeit, ja, das war ja noch teilweise, da war ich ja noch nicht mal entfristet. Also
ja, ja.
Und es war wirklich Feierabend.
Kann ich dir sagen, Brüder im Geiste. Ich habe da auch, wenn dann solche Tendenzen, leider, aber auch irgendwie zum Glück. Es ist ja auch cool, aber auch zu viel. Und wie ist jetzt der Kontrast zu heute? Also zum Beispiel, und vielleicht, dann sind meine Recherchefähigkeiten schwach, aber eine Steady-Seite zum Beispiel sehe ich ja nicht mehr. Es macht auf mich so einen Eindruck von außen, wie sage ich das, als hätte der Podcast für sich herausgefunden, was er will und was er kann und konzentriert sich jetzt darauf, ist aber nicht mehr, und so nur der Eindruck von außen, eines der Projekte, das hofft, irgendwann zu so einer Großredaktion zu werden, sondern das ist jetzt ein Leidenschafts-Podcast, der sich mit viel Fachkunde und auch Experimentierfreudigkeit übrigens in den Formaten dreht um dieses Spiel und die Szene dahinter. Ist das eine richtige Einschätzung von außen?
Das hätte ich nicht besser sagen können.
Mega geil.
Dom, klasse.
Toll, das war's. Ja, vielen Dank.
Es ist genau so. Es war halt klar, nach den Jahren, die ich mit Felix zusammen gepodcastet hatte, haben wir so eine Routine aufgebaut, dass wir die ganze Vorarbeit, die wir früher in die Podcasts gesteckt haben, brauchten wir nicht mehr. Wir waren so gut eingespielt, wir hatten so eine gute Synergie und gerade der Felix, der war ja mein Schüler eigentlich, der ist so ein richtig guter Spieler geworden. Ich hatte null Chance gegen den am Ende, die letzten anderthalb Jahre oder so. Gar keine Chance. Krass. Der gehörte teilweise zu den 1000 besten Spielern der Welt. Und ich dümpel so bei den 3000 besten Spielern der Welt rum. Das war ein signifikanter Unterschied im Skill. Und dann hatten wir irgendwann gemerkt, gut, wir haben zwei jetzt einzigartige Perspektiven auf das Spiel und auch den E-Sport. Er ist so richtig krass Gameplay-fokussiert gewesen. Für ihn ist egal, wer spielt. Hauptsache, es ist ein super Spiel und er wollte immer besser werden und so seine Skills schärfen. Und ich war mehr so der, ich brauche eine Storyline bei einem Turnier. Ich brauche jemanden, den ich anfeuere. Und dadurch haben wir ganz automatisch unterschiedliche Perspektive auf die Themen bekommen und konnten einfach gut diskutieren. Mhm. Und das fällt jetzt natürlich weg. Mein Diskussionspartner ist ja nicht mehr da. Das heißt, jetzt versuche ich, einen Podcast zu machen, der ist sehr stark geskriptet. Das heißt, ich schreibe Skripte, die ich dann auch vortrage und ich kombiniere das mit historischer Recherche. Ich bin ja Wissenschaftler und recherchiere das so ein Spezialgebiet von mir. Das heißt, ich lege unsere ganzen Zivilisationspodcasts neu auf, aber mache sie auf eine andere Art und Weise. Das bedeutet, diesmal gibt es noch mehr Detail, was die Einheiten, was die Zivilisationsboni angeht und versuche immer historische Herleitung dafür zu geben und versuche das ein bisschen witziger zu gestalten, indem ich so ein bisschen Theory-Crafting mache und solche Sachen. Und ich lass mich da inspirieren von Christian und Gunnar von Stay Forever. Das sind ja Recherchemonster. Die sind ja, das ist ja absurd, was die für krasse Podcasts produzieren. Und natürlich bin ich nicht auf dem Niveau wie die, aber ich versuche so ein bisschen mit der Zeit, die ich habe, ihnen nachzueifern. Weil das ist auch etwas, was ich gerne mache. Ich habe halt gern so Idole und ich versuche dann so, mich ihnen anzunähern. Nicht mit dem Ziel, so zu sein, aber einfach mich zu verbessern. Und irgendwann habe ich gemerkt, dieser Rhythmus, den der Felix und ich etabliert haben, mit dem Output, den wir haben und der Leichtigkeit, die wir da hatten, das schaffe ich allein nicht. Also entweder enttäusche ich die Leute, die halt den Podcast unterstützen. Und ich meine, du bist ja ein riesen Podcaster, du weißt ja genau, wie das ist mit den Leuten, die dich unterstützen. Die machen das aus freien Stücken. Ne? Und wenn du jetzt sagen würdest, du machst eine Folge weniger oder du verzichtest jetzt auf ein Format oder so, das du eigentlich schon etabliert hast, ich glaube nicht, dass die Leute dir wegrennen würden, weil die hören dich, weil du dumm bist.
Aber man hat immer Angst davor, ne? Man denkt
tierische
immer,
Angst davor.
Oh nein, eins weniger und alle sagen, hör auf, du Arsch, ich bin weg.
Ja, genau. Und das ist natürlich Nonsens. Und ich habe dann mit mir geschwankt und erst wollte ich wissen, kann ich alleine das machen, was wir vorher gemacht haben? Und habe festgestellt, ja, aber es würde mir halt alle Freizeit nehmen. Das will ich nicht. Und das soll immer noch Spaß machen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann entschleunige ich das Projekt, veröffentliche in unregelmäßigen Rhythmus immer, wenn es mir passt, Klammer auf, das hat nicht funktioniert. Ich veröffentliche in sehr regelmäßigen Rhythmus, weil das ist, so bin ich halt. Aber ich habe das Steady-Projekt beendet, damit ich nicht den Druck von Leuten habe, die mir dann natürlich gesagt haben, ey, hättest du nicht machen wollen, wir unterstützen dich gerne, auch wenn du viel weniger machst, weil wir wollen ja einfach nur das Projekt am Leben halten. Trotzdem fühlt es sich eigentlich ganz gut an, jetzt so diesen Druck rauszuhaben oder wenn ich mal in Japan bin, vielleicht auch mal eine Folge weniger zu machen.
Ja, ich möchte an der Stelle ein ganz großes Lob aussprechen, vor allem für dieses eine Format, du hast es eben schon angerissen, aber man kann es gar nicht oft genug ins Rampenlicht zerren, dieses Zivilisationsbeleuchtungsformat, in dem du Fraktionen, Kulturen, wie auch immer es Age of Empires 2 nennt, auswählst einzeln und dann was ganz Faszinierendes machst, nämlich Mechaniken, die diese Kultur im Spiel besonders machen, gegenstellst mit historischen Befunden. Ein Beispiel, ich habe mir die Keltenfolge angehört. Es ist momentan zu warm in Hamburg. Da dachte ich mir, ich habe sofort Assoziationen, ne? Pikten, Kelten, Schottland, vielen Dank, Regen und so weiter. Wurde auch nicht enttäuscht, es beginnt mit einer Schottland-Anekdote. Und dann wird erzählt von dir auf Englisch, dazu übrigens auch kleine Frage, die Kelten haben im Spiel einen Wir-bauen-Holz-schneller-ab-Bonus und dann konterkarierst du das mit historischen und archäologischen Quellen, die du recherchiert hast, findet man dazu Anhaltspunkte. Und was ich daran vor allem so toll finde, ist auch, es schwingt zumindest mit, nicht der Wunsch zu fragen, woher hatten die Entwickler und Entwicklerinnen diese Idee zu sagen, wir geben den Kelten diesen Holzbonus, sondern es geht diesen viel interessanteren einen halben Schritt weiter und sagt, unabhängig von dem, was das Team vor 20 Jahren mal gewollt hat, wie passt das denn zusammen? Der Bonus für das Volk, wie auch der archäologische Befund. Klingt jetzt wie sehr ähnlich, aber das ist für mich ein großer Unterschied als Hörer. Ich finde das ganz toll. Es ist ein wundervolles Format. Krass aufwendig stelle ich mir vor, die Recherche. Das dann nochmal schön vorzutragen, finde ich aufregend. Also da führt zu keiner Frage, einfach nur Lob. Finde ich toll. Finde ich wirklich toll.
Das freut mich sehr. Naja. Vielen Dank. Ja, natürlich gebe ich mir da Mühe. Aber die Perspektive, die du da aufzeigst, ist, glaube ich, ganz richtig. Weil, seien wir mal ehrlich, die EntwicklerInnen haben damals, die waren schon historisch inspiriert, aber es waren jetzt keine Historiker. Ne? Nee, ja. Also, gerade die Keltenfolge, da merkt man halt, die haben halt Braveheart geguckt. Das war deren Quelle. Und das ist halt einfach Nonsens.
Geiler Film aber.
Also, ja, geiler Film, aber hat mit Geschichten nichts zu tun gehabt. Ne? Ja. Also ich war kurz vorher in Schottland, ne? Deswegen habe ich dann ja auch die Kelten ausgesucht. Und da haben sie auch die ganze Zeit nur über diesen Film geschimpft, wie schlecht der eigentlich alles darstellt. Sei es drum. Ja. Ich denke, wenn man anfängt, das Spiel danach zu bemessen, wie historisch korrekt es ist, dann tut man dem Spiel keinen Gefallen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, man verkennt das Spiel. Das ist ein historisch inspiriertes Spiel, nicht ein historisches Spiel. Mhm. Das heißt, es geht nicht darum, wie gut es die Sachen darstellt. Aber es ist trotzdem interessant, darüber nachzudenken, ob nicht so ein Fünkchen Wahrheit vielleicht drinsteckt. Oder manchmal ist es auch einfach verkehrt und dann stelle ich halt das heraus.
Gerade die Abweichungen sind ja eigentlich viel interessanter als die Übereinstimmung. Zumindest sehe ich das so. Ich finde das total faszinierend. Und jetzt, ich habe es eben schon gesagt, eine Frage drängt sie auf. Man kann die jetzt fast schon Detektive stellen. Und ich mache das jetzt einfach mal. Auf der einen Seite sagst du, ne, Ambition, also wir wollen jetzt hier keine Podcast-Weltmacht werden. Soll ein Projekt sein, das dir Spaß macht, dass du regelmäßig oder wie es dir eben passt, produzierst, mit dem Anspruch, dass die Sachen, die du veröffentlichst, richtig toll werden. Aber der Gedanke steht nicht dahinter, damit quasi einen neuen Beruf für dich aufzuziehen. Auf der anderen Seite aber sind die Podcasts auf Englisch. Und jetzt könnte man davor sitzen und sagen, aha, Moment mal, hier gibt's doch eine Ambition, ein größeres Publikum zu erreichen, zu wachsen, was weiß ich. Und jetzt ist meine Frage an dich, ist das, also woher kommt die Überlegung, das auf Englisch zu machen? Ist das jetzt so einfach zu beantworten, dass du einfach auch Englisch-Muttersprachler bist und deswegen dir das so easy von der Hand geht wie Deutsch? Oder ist die Antwort interessanter?
Ich bin ja gar kein Englisch-Muttersprachler.
Gut, das ist schon mal gut, dann ist die Antwort interessanter.
Aber ich bin ganz gut darin, Sprachintonation zu imitieren. Egal, ob's, ne? Du hast ja auch schon gesagt, das klingt so japanisch, die Aussprache. Ich kann nicht japanisch. Mhm. Aber ich bin ganz gut darin. Deswegen habe ich jetzt keinen deutschen Akzent beim Englisch sprechen, zum Glück. Es ist so, weißt du, Dom, das ist so ein bisschen schwierig. Gar keine Ambition zu haben, geht halt auch nicht.
Aha, ich wusste
also,
es. Sehr
es
gut.
Ist jetzt nicht so, dass ich darauf abziele, das zu einem Beruf zu machen. Also ich habe das Gegenteil gemacht. Ich habe es ja entmonetarisiert. Ja. Aber ich habe auch nichts dagegen, die internationale Age of Empires 2 Community zu erreichen, die ja nun mal größtenteils international ist.
Ja.
Und weißt du, am Anfang hatte ich es so gemacht, nach der Umstellung mit Felix, habe ich gesagt, gut, Die freie Folge ist dann irgendwann auf Englisch und die deutsche Folge können Unterstützer auf Steady hören. Ich habe die Folgen also doppelt produziert gehabt. Das ist
Wahnsinn.
Da habe ich völlig übertrieben mal wieder. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es eigentlich Blödsinn. Ich mache das jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt eine Folge und die mache ich richtig und ich mache sie dann eben auf Englisch. Und so können die sie alle hören. Denn auch die deutsche Community, die ist in der Regel des Englischen so mächtig, dass sie meine Podcasts gut verstehen kann und ihnen folgen kann. Die meisten sagen sogar, sie hören es beim Einschlafen. Und das liegt daran, dass halt die Age of Empires 2 Szene ist halt international, weil der E-Sport international ist. Mhm. Und so kriegst du halt alles auf Englisch mit. Selbst in unseren deutschen Podcasts, die ich noch mit Felix gemeinsam gemacht habe, ein Drittel der Wörter waren Anglizismen. Also ja, so deswegen dann auf Englisch.
Ja, finde ich toll. Ich finde das sympathisch. Ich kann mich damit identifizieren, dass man trotz aller Vorsätze nie diesen Wunsch loslassen kann, zu denken, naja, vielleicht wird's ja doch irgendwas Aufregenderes, Größeres, als es ohnehin schon ist. Und das führt mich zu einer letzten kleinen Zukunftsfrage. Die Zeit rannte, aber diese Frage gönne ich mir noch. Du hast schon gesagt, die Position, die du jetzt in der Uni inne hast, die ist wortwörtlich Gold wert. Das ist eine fantastisch sichere Position. Auch das hast du vorhin erzählt. Sicherheit ist dir wichtig. Das ist eine sichere Position. Das ist eine, die dich fachlich mit Leidenschaft erfüllt, die dich reizt. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch diesen Podcast, in dem ja zweifelsohne viel kreativer Input drin steckt, aber auch viel kreatives Potenzial, was man da alles noch machen kann mit Formaten. Ich bin mir sicher, das weißt du genauso. Wenn du jetzt so eine Idealzukunft dir zeichnen könntest, und das würde mich schon nochmal interessieren, so als Rausschmiss quasi, wie würde die denn aussehen? Also würde dieser Podcast zu einem größeren Faktor in deinem Leben werden? Würde er so bleiben, wie er ist? Jetzt komplett gesponnen mal.
Ich bin mir jetzt nicht so ganz klar, welche Maßstäbe du da ansetzt, aber sagen wir mal, der Podcast explodiert aus Gründen.
Die Maßstäbe definierst du. Das ist jetzt komplett.
Ja. Also was definitiv nicht passiert ist, ich werde niemals meinen Job an der Uni kündigen für einen Beruf, in dem ich selbstständig bin. Dafür habe ich zu viel Schiss vorm Selbstständigsein. Ne? Also großer Respekt an dich und Kollegin.
Vielen Dank.
Kann ich nicht. Ist existenzielle Ängste, komm hoch. Würde ich niemals machen. Würde ich weniger arbeiten im Job und mehr in den Podcast packen? Auf jeden Fall. Wenn das Feedback gut ist, wenn es mir Spaß macht. Ich bin gerne jemand, der seine Freizeit auch so halb professionalisiert. Ich habe kein Problem damit, mehr Zeit von meiner Freizeit im Podcast zu stecken und da besser drin zu werden und so, solange es Spaß macht. Und vielleicht auch ein bisschen mehr, als es Spaß macht. Das ist okay für mich. Aber ich würde niemals meinen Job dafür aufgeben. Das kann es einfach nicht geben.
Ja, ja. Das ist eine klare Aussage. Das Rektorat wird erleichtert sein, das zweifelsohne in diesem Moment zuhört und gespannt war, was du sagst. Nein, ohne Witz, ich finde das einfach toll. Ich meine das ganz ernst. Es klingt oft zu floskelig, das Wort toll, aber ich meine das ganz ernst. Ich finde cool, was du mit diesem Podcast aufgezogen hast. Cool, auch mal diese Geschichte am Stück zu hören, was den alles umgibt, warum dir dieses Spiel Age of Empires 2 vor allem so wichtig ist und wie du in diese ideale Zukunft schaust. Mir bleibt nicht mehr zu sagen als ein großes Dankeschön. Ich habe das sehr genossen, der Joghurtfleck ebenfalls. Ich traue mir einfach zu, für ihn mitzusprechen.
Ja, danke für die Einladung. Es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, ja wirklich, jetzt nach dem Gespräch haben ein paar Leute Lust, Age of Empires 2 zu spielen.
Ja, verlinkt übrigens, selbstverständlich, Service nochmal für die Leute da draußen, der Podcast von dir in der Folgenbeschreibung. Für alle, die jetzt irgendwo, weiß ich nicht, bequem auf der Autobahn an der Raststätte steht und sich denken, jetzt muss ich den selber suchen. Nein, Service Wüste Deutschland endet an den Grenzen von Okay Cool. Ihr findet den Link in der Folgenbeschreibung. So. Und damit gute Nacht. Vielen herzlichen Dank dir nochmal für deine Zeit. Wir hören uns ganz sicher zu einer neuen Gelegenheit wieder.
Ich freue mich. Bis bald.
So, vielen herzlichen Dank an Christian für seine Zeit und das Gespräch und an euch da draußen natürlich auch ein großes Dankeschön, dass ihr eure Ohren ein weiteres Mal in die Richtung des OKCool-Lands gedreht habt. Wenn ihr mehr von mir und meiner Arbeit und der Arbeit meines Teams hören und erfahren wollt, dann lade ich euch herzlich ein zu einem Steady-Abonnement für einen 5er im Monat, seid ihr dabei und schaltet frei extra Folgen, die am Dienstag, Mittwoch und Freitag jede Woche erscheinen. Liebevoll produzierter Podcast-Kram, moderner Spielejournalismus, tief recherchiert mit Perspektiven ausgestattet, die man sonst wo nicht wirklich sehen kann, hören kann, vernehmen kann. Darauf bin ich sehr stolz und ich möchte euch liebevoll diese Arbeit, die wir uns machen und auch ein bisschen gewaltsam in die Ohren reinschrauben. Guckt es euch mal an. So, wir hören uns, Freunde. Vielen Dank und tschüss.